Die Autonomics mit Southern Funeral auf Flux FM. Das Stück kann man nachhören auf dem Dead Sounds Album. Und die Band live betrachten kann man am 19.04. schon. Da werden sie nämlich hier bei uns im Fluxbau auftreten beim ersten Bergfest 2017. Dann auch noch mit von der Partie Blauzun aus Belgien. Jetzt bei mir im Studio die Regisseurin des Filmes Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder. Inga Bremer ist bei mir. Wir müssen über diesen Film sprechen, denn er wird am Wochenende Premiere feiern. Ein Film, der einen großen Skandal nochmal beleuchtet, über den in Spanien schon seit Jahrzehnten gesprochen wird, hin und wieder. Aber wenn das Gespräch zu lange dauert, kommt einer von der katholischen Kirche, sage ich jetzt einfach mal so fantasymäßig, und sagt, stopp, darüber haben wir jetzt genug geredet, sucht euch ein anderes Thema. Wie gesagt, am Freitag feiert der Film im Babylon Premiere, der Film mit dem Titel Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder. Und wenn man den Titel aufmerksam durchliest, kann man sich schon vorstellen, um was es geht. Es geht um Zwangsadoption, um geraubte Kinder. So deutlich kann man es formulieren. Wir werden noch ein bisschen mehr erfahren und Details von Inga, die bei mir im Studio ist. Tag nochmal. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Das Thema kennt man sonst aus südamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern. Das gab es da in der Tat auch schon mal, dass Diktatoren Familien ihre Kinder entrissen haben, auch um sie politisch quasi umzuerziehen. Wie seid ihr auf das Thema im Spanien geraten und wann habt ihr festgestellt, dass ihr darüber einen Film machen wollt?
Also ich habe 2011 einen Artikel darüber gelesen, den mir meine Mutter zum Lesen gab, über ein paar Fälle auf Mallorca. Und ich fand das erstmal spannend und da ging es tatsächlich erstmal nur um die Fälle, die politisch motiviert waren. Und habe angefangen darüber zu recherchieren und dann hat sich herausgestellt, dass es in ganz Spanien vorgekommen ist und dass es am Anfang zwar politisch motiviert war, aber danach sich daraus ein großer Kinderhandelring entwickelt hat und es dann letztendlich nur noch ums Geld ging und bis weit in die 90er Jahre hinein, also über 20 Jahre, nachdem Franco schon gestorben war.
Angefangen hat das Ganze aber in der Tat schon so ähnlich wie in Argentinien zum Beispiel, dass man gesagt hat, wir wollen diese jungen spanischen Bürgerinnen und Bürger den linken Familien entreißen und die mit einem ordentlichen rechten Weltbild quasi ausstatten, um dann auch die Gesellschaft zu ändern.
Genau, mit der Machtergreifung Francos fing das an und das waren dann auch nicht nur Babys, das waren dann auch Kleinkinder oder auch ältere Kinder, die den Familien entrissen wurden, um das rote Gen auszumerzen quasi. Und später war es dann eben so, dass viele Familien, die eben keine Kinder kriegen konnten, auf natürlichem Wege adoptieren wollten und das auch in Spanien eben ein langer Adoptionsweg war und dann hat man eben festgestellt, ja, wenn wir Babys verkaufen und den leiblichen Eltern erzählen, dass diese Kinder tot geboren wurden in den Krankenhäusern, dann können wir damit ein riesen Geschäft machen und alle sind glücklich im Prinzip.
Ja? Also man muss es ja eigentlich nochmal so deutlich nacherzählen, die Mutter ist ins Krankenhaus gegangen, hochschwanger, ihr wurden, also da gibt's so ein Beispiel, wo dann kurz vor der Geburt noch ein Beruhigungsmittel verabreicht wird, weil man sagt, dann bist du schön ruhig. Sie wacht aus diesem komatischen Zustand oder koma-ähnlichen Zustand, wacht auf, kein Kind da, sie geht zum Doktor, der Doktor sagt, das Kind ist während der Geburt gestorben. Dann, das finde ich besonders perfide, sind extra verstorbene Säuglinge aufbewahrt worden in Kühlschränken, um diese dann eben der Mutter vorzulegen und zu sagen, hier, siehst du ja selber. Und das Kind, das die Mutter aber geboren hatte, ist dann quasi schon auf dem freien Markt gewesen.
Genau, so war das. Also es gab ja immer Totgeburten, also wirkliche Totgeburten und diese Kinder hat man dann eben aufbewahrt in den Krankenhäusern, um sie den Eltern, falls die nachfragen und sagen, ich möchte aber mein Kind sehen, was man ihnen erstmal abgeraten hat, weil das ja sehr anstrengend ist für die Kinder, für die Eltern dann, hat man eben diese Kinder aufbewahrt, die tatsächlich gestorben waren und hat die den Eltern gezeigt, deren Kind gerade geklaut wurde.
Was auch interessant ist und perfide ist die Tatsache, dass ausgerechnet die katholische Kirche, obwohl dann muss man sich ja nicht vielleicht, aber dass die katholische Kirche da nicht nur die Finger im Spiel hatte, sondern dass die irgendwann auch der Nutznießer Nummer eins von der ganzen Geschichte waren. Denn anfangs dachte man ja vielleicht noch, okay, dann ist es unter Umständen so, dass die wohlhabendere Familie durch ihr Geld der armen Familie dann doch noch was hat zukommen lassen und da vielleicht doch noch unterstützt. Aber nein, das ist abgegriffen worden von der katholischen Kirche.
Genau, also die Familien, deren Kinder geklaut wurden, die wussten ja nicht, dass die Kinder geklaut wurden. Also die dachten ja, das Kind sei gestorben. Und die das Geld bekommen haben, das waren dann eben die Ärzte und die Nonnen und die Notare, die eben entweder Urkundenfälschung betrieben haben oder eben die Kinder tatsächlich den Familien entrissen haben und verkauft haben. Und da das alles oder viele Krankenhäuser eben katholische Krankenhäuser waren, waren da eben auch ganz viele Nonnen und krass. Ärzte, die da gearbeitet haben, natürlich katholisch, ja, ja, logisch.
Du hast gesagt, es ist irgendwann umgeschwenkt von so einer politischen Motivation in eine finanzielle unter Umständen. Das heißt, zu Beginn war wirklich der Plan, das rote Gen, wie du es genannt hast, auszumerzen und quasi eine faschistische Jugend heranzuziehen. Irgendwann war aber klar, oder irgendwann wurde klar, das ist so ein lukratives Geschäft, lass doch den Politikkram raus, ja, wir verkaufen jetzt einfach Kinder an die wohlhabenderen Familien sozusagen.
Genau.
Ja, das
so,
hat genau. Dann mit der Politik nichts mehr zu tun gehabt.
Überhaupt nichts mehr, nee, also das war wirklich nur noch reines Geschäft.
Mhm. Jetzt sagt man, ungefähr 300.000 Betroffene gibt's in Spanien, das wird sich vielleicht aufteilen, so Hälfte, Hälfte in Elterngeneration und Kindergeneration, weiß man nicht genau.
Ja, so also genau, also eigentlich tatsächlich geht es um 300.000 geraubte Babys.
Oh, krass, ja. Also noch eine viel höhere Zahl ja. insgesamt.
Ja.
Wie groß ist dieses Thema in der spanischen Gesellschaft? Wie alltäglich wird darüber gesprochen? Im Film hat man das Gefühl, dass das erst so langsam an die Oberfläche brodelt. Wie könntet ihr das bewerten?
Also es gab eben so um 2011 rum einen Fall, der publik gemacht wurde, weil eine Tochter eben die Mutter gesucht hat und dann mit Hilfe von einer Journalistin über Facebook und über eine Talkshow einen DNA-Test gemacht wurde und so dann Mutter und Tochter bestätigt wurden, dass die eben Mutter und Tochter sind. Und da gab es einen Riesenknall, so 2011 war das. Und da gab es in der spanischen Presse wahnsinnig viel Aufruhr. Und es ist aber jetzt abgeebbt. Also mittlerweile gibt es immer mal wieder ein paar Kanäle, Fernsehkanäle und auch Journalisten, die schreiben darüber. Aber es ist total abgeflacht. Und im Ausland, im europäischen Ausland ist die Aufmerksamkeit sehr, sehr niedrig. Also ja.
Wir spielen jetzt mal ein kleines Stückchen Musik und reden dann auch noch ein bisschen über die Einzelschicksale, die du in deinem Film beschreibst bzw. vorstellst und präsentierst. Denn das ist wirklich eine sehr interessante Vermischung eben auch aus so einem Privatschicksal in der politischen Situation, dann kommt die Religion noch mit ins Spiel. Also es ist echt ein verrücktes Zusammenspiel, das du da abbilden konntest. Mehr dazu gleich nach diesem Lied hier von den Yeah Yeah Yeahs. Wir hören Gold Lion. Die Yeah Yeah Yeahs mit Gold Lion auf Flux FM. Inga Bremer ist immer noch bei mir im Studio. Wir sprechen über ihren Dokumentarfilm Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder. Dieser Film hat einen Skandal nochmal nachrecherchiert, dass Spanien schon seit der Franco-Zeit im Prinzip begleitete. Unter Francos Herrschaft wurde damit begonnen, Babys, Familien zu entreißen und eben in neue, auch regimetreue Familien unterzubringen. Das Ganze ging aber auch nach Francos Tod noch weiter, haben wir gerade gelernt. Bis in die 90er Jahre hinein wurde mit Babys Handel betrieben, wurden Zwangsadoptionen durchgeführt. Dann irgendwann nicht mehr vor einem politischen Hintergrund, sondern es ging nur noch um die Kohle. Ja, die Kohle musste ran. Und Kohle hat das ganze Business gebracht, vor allen Dingen irgendwelchen in Krankenhäusern beschäftigten Nonnen. Da gibt's so eine Nonne, die im Film namentlich, glaube ich, nicht ernannt wird, aber die so durch die Geschichte schwirrt. Die scheint da relativ professionell rangegangen zu sein an die Nummer.
Genau, also das war die, es war eine sehr berühmte Nonne. Das ist die Sor Maria gewesen und die hat mehrere Jahrzehnte war die in diesem Business tätig im Prinzip. Und ist dann einen Tag vor ihrer Verhandlung gestorben, also offiziell gestorben. Also es gab wohl auch eine Beerdigung, ja. Also aber das ist so ein bisschen in Spanien, die Leute, die einen sagen, ja, sie ist gestorben, die anderen sagen, sie ist nicht gestorben. Krass. Aber die war schon sehr alt, also sie ist vielleicht mittlerweile auch tatsächlich tot, aber ob sie genau an dem Tag gestorben ist, ist halt nicht so ganz sicher.
Ja. Und man muss sich vor Augen führen, glaube ich, wenn man den Film verstehen muss oder will, dass die spanische Gesellschaft durchaus auch noch geprägt ist von der katholischen Kirche, dass die katholische Kirche dann einen ganz anderen Stellenwert hat als jetzt hier in Deutschland, auch in den katholischen Gegenden.
Absolut. Also die spanische katholische Kirche, wurde mir mal auch gesagt, auch von mehreren Stellen, ist also die mächtigste Kirche der Welt im Prinzip. Also hat auch noch einen größeren Einfluss als in Italien, die katholische Kirche, ja. Also kann man sich als Deutscher nur sehr schwer vorstellen, glaube ich, was die Kirche da für einen Einfluss hat.
Vor dem Hintergrund einer so mächtigen Kirche, wie schwierig oder leicht war es für dich, Protagonisten und Protagonistinnen ranzukriegen? Denn, das wird im Film auch deutlich, über dieses Thema langanhaltend über Monate und Jahre zu sprechen, kann durchaus negative Auswirkungen auf dein Privatleben haben oder auch auf dein Business.
Absolut. Also ich habe ja 2014 war ich dann zur ausführlichen Recherche in Spanien und habe da schon einen Großteil meiner Protagonisten kennengelernt und habe lange mit denen gesprochen und auch dann eben bis 2016 in Kontakt gehalten und sie immer wieder auf dem Laufen gehalten, was die Finanzierung auch anbelangt und so weiter. Und da bestand natürlich dann auch ein gewisses Vertrauen, mhm, ja. Und nicht alle Protagonisten oder nicht alle Betroffenen kommen, die reden zwar mit einem, aber sobald man drehen möchte oder irgendwie anders das aufzeichnen möchte, sind sie ja schon ein bisschen verhaltener. Also nicht alle, aber viele. Das liegt natürlich auch daran, dass viele Medien die Betroffenen nicht ganz so ernst genommen haben, okay, in der Vergangenheit. Und da natürlich auch eine gewisse Angst herrscht, mhm, ja. Und wir haben ja auch in dem Film dann so einen Workshop gedreht, wo die Betroffenen so eine Kampagne machen für die Medien eben, wo sie auf die Suche gehen.
Ja.
Und dieser Workshop lag eigentlich darin begründet, dass eben diese Journalistin, die den Workshop leitet, diese Betroffenen für die Medien fit machen möchte, ja, und auch gesagt hat, ihr müsst nicht auf alles antworten. Ja. Ja. Ihr seid im Recht, wenn ihr sagt, diese Frage möchte ich nicht beantworten, wenn die Medien euch zu nahe treten.
Ja.
Das sind alles Sachen, die müssen diese Leute erst lernen. Die sind ja nicht medienerprobt. Ja. Ja. Und das ist halt eben das Traurige, dass viele Medienschaffende eben diese Menschen auch ausgenutzt, ja, haben.
Jetzt hat die katholische Kirche in Spanien dich nicht vom Dreh abhalten können und auch nicht vom Schnitt. Der Film ist fertig. Jetzt hofft man aber in solchen Filmen vor allen Dingen im Abspann darauf, dass sich alles auflöst, ja. Dass, was weiß ich, Alicia ihre Mama gefunden hat und seitdem dieses Zusammentreffen stattfand, leben sie glücklich in einem gemeinsamen Haus. Auf einer Hacienda von mir aus, ja? Keine Ahnung. Und Clara Alfonso, die ja ein Kind quasi sucht im Film, bei der würde man sich auch drüber freuen, wenn die sich jetzt wieder zusammengetan hätten. Die hat sie ja ihre Tochter kurz zwischendurch gefunden. Es geht führt jetzt zu weit, die Einzelschicksale aufzudröseln. Aber wie ist das? Hat sich da noch was Neues getan? Weil es ist ja fast ein bisschen enttäuschend, das Ende. Wenn man dann liest, gut, die Berufung, die eingelegt wurde, zu diesem Urteil, die ist wieder abgelehnt worden. Die spanische Rechtsprechung möchte sich um das Thema nicht kümmern. Auch da vielleicht wieder der Einfluss der katholischen Kirche, man weiß es nicht genau.
Also es geht alles sehr schleppend voran und es gibt dazu auch noch keine Neuigkeiten. Also es gibt jetzt wieder andere Termine in der Zukunft, von denen ich weiß, dazu kann ich jetzt nicht so viel sagen, wo Dinge entschieden werden, aber es ist bisher noch kein Urteil gefällt worden, nach wie vor nicht, und also in keinem der Fälle, auch in Fällen, die wir nicht porträtiert haben, es gibt noch kein Urteil tatsächlich
bislang.
Und genau, also ja, es ist leider kein Happy End und es wird wohl auch noch ganz schön lange dauern, bis es da zum Happy End kommt mit den einzelnen Geschichten.
Ja, nun guckt man sich Dokumentarfilme ja selten wegen des Happy Ends an. Insofern kann ich den Film Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder, durchaus noch empfehlen, denn es ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, die mir so auch überhaupt nicht, also ich hatte das so überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich hatte das, wie gesagt, in Süd-Mittelamerika im Hinterkopf, dass das da auch professionell betrieben wurde, aber dass im spanischen, europäischen Nachbarland quasi sowas passiert ist, das war mir unklar. Ein sehr, sehr spannender Film. Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder. Ein Film über illegalen Babyhandel, der unter dem Franco-Regime begonnen wurde und der bis in die späten 90er Jahre quasi weitergeführt wurde. Am Freitag ist Premiere im Babylon, aber Babylon Mitte, oder?
Genau.
Ne? Mhm. Babylon Mitte. Und wer Glück hat, der kann uns jetzt anrufen und wir schreiben ihn auf die Gästeliste. Oder sie. Unter der 030-2000-9000 könnt ihr uns erreichen. Berlin 2000-9000. Das ist die Nummer zum Glück. Eische Wische. Geht ans Telefon und schreibt euch auf eine Liste für Freitag und das Babylon Mitte Kino. Wenn man jetzt am Freitag nicht kann, gibt es ja noch ein paar weitere Termine. Hast du die im Kopf?
Genau, also wir sind dann zwischen dem 8. und dem 18. Nicht ganz durchgängig, aber fast durchgängig im Lichtblick, im Eiszeit, im Il-Kino. Genau.
Mhm. Und jetzt am Freitag bist du auch am Start für ein Q&A, ein sogenanntes?
Genau, da bin ich auch da. Und wer in Berlin nicht ins Kino gehen kann, also wir sind noch bis 24.04. in verschiedenen Städten in Deutschland,
okay,
unterwegs.
Okay, alles klar. Francos Erbe, Spaniens geraubte Kinder, kann man ja auch einfach mal googeln. Da wird man rausfinden, ob der Film in einem Lichtspielhaus in der Nähe läuft. Und früher oder später wird man den ja auch auf der Mattscheibe, auf der alten Mattscheibe nochmal gucken,
genau,
können.
Genau, auf Arte und auf dem Bayerischen Rundfunk.
Sehr gut. Dann vielen Dank, Inga Bremer, für das kleine Gespräch. Sobald der nächste Film fertig ist, kommst du wieder vorbei. Müsste, genau, ja eigentlich, wenn man nach Fassbender geht, müsste der nächste ja schon fertig sein.
Nee, noch
aber
nicht.
Aber ist noch nicht so weit, gut. Dann können wir darüber auch noch nicht sprechen. Aber du weißt ja jetzt, wo wir wohnen quasi.
Genau.
Viel Glück mit dem Film jetzt erstmal und bis zum nächsten Mal, Inga
Dankeschön.
Bremer. Vielen Dank.
Danke.